Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht vom Öschnen See, nicht nur um uns kühle Gedanken zu schaffen, sondern weil ich vor circa 15 Jahren mit einem Freund haben wir uns auf den Weg gemacht zu diesem See. Wir wollten den Weg zu dem See gehen, aber nicht nur das. Wir wollten auch da in den Bergen drumherum ein, zwei Nächte verbringen und weitere Wege erkundschaften. Klingt herrlich, oder? Also ich liebe sowas. Und wir waren auch bereit, haben wir auf jeden Fall gedacht. Es war eine unserer ersten Wanderungen in dieser Art und Weise. Und ich muss zugeben, wir haben uns echt schlecht beraten oder so gut wie gar nicht beraten. Wir hatten zum Beispiel eine richtig große Taschenlampe mit. Die war richtig schwer. Wir sind vorher in den Supermarkt gefahren und haben eingekauft, damit wir ein paar Nächte dort überleben können. Zum Beispiel haben wir ganz viele Konservendosen gekauft. Auch richtig schwer. Wir haben Gewürzgurken in Gläsern gekauft. Lecker, aber auch richtig schwer. Und der Weg vom Parkplatz bis zu dem See, der ist gar nicht so weit. Das schafft man in knapp 2 Stunden. Aber ich glaube, ich hatte noch nie so einen schweren Rucksack auf meinem Rücken. Und wir sind nachmittags gestartet und der Weg, der war echt herausfordernd. Ja, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, wir sind erschöpft oben angekommen, es nieselte die ganze Zeit, wir bekamen ein Feuer schlecht an, unsere Regenplane, die war irgendwann undicht, ein Schlafsack wurde nachts nass und gegen 1 Uhr nachts sind wir wieder zum Auto gegangen und das war unser ganzer Weg. Ja, ein herrlicher Weg lag vor uns, aber wir haben ihn als erschöpfend frustrierend erlebt. Ich glaube, wir alle haben Wege vor uns, wir haben unser Leben vor uns und wir alle gehen durch unser Leben wie durch einen Lebensweg. Mit meinem Freund können wir inzwischen über diesen Weg lachen, aber ich glaube, in unserem Leben treffen wir manchmal Entscheidungen, über die wir nicht lachen können, wo wir im Nachhinein denken, warum habe ich das getan? Und wir wünschen uns doch oft, Entscheidungen für unseren Lebensweg zu treffen, ja, dass unser Lebensweg mit Freude gefüllt ist. Dass unser Leben uns nicht kaputt macht, sondern dass er gesegnet ist. Ja, Gott meint es wirklich gut mit uns. Er schenkt uns sein Wort. Und eigentlich ist das die ganze Predigt. Aber ich würde noch gerne tiefer mit euch in das Wort Gottes schauen wollen. Ich habe die Predigt mit den Worten überschrieben. Der Weg zum Leben. Wir haben gerade das Lied gehört. Ein Leben für den König. Wie gelingt das? Dafür will ich gerne mit euch näher in das Wort Gottes schauen und den Psalm 1 betrachten, ja, der darüber spricht. Und ich möchte gern Psalm 1 lesen, aus der Schlachterübersetzung, wo es möglich ist. Lasst uns vielleicht noch einmal dazu aufstehen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ihr könnt es gerne setzen. Wohl dem, so startet der Psalm. 26 Mal finden wir dieses Wohl dem in den Psalmen. Und wenn wir dieses Wort in dem Psalm finden, dann finden wir quasi eine Anweisung, eine Anleitung, ja, wie jemand Glück findet. Aber dieses Glück, von dem in dem Wort Gottes gesprochen wird, ist nicht nur ein Gefühl, nein, es ist viel mehr. Ja, und wer ist denn dieserjenige, von dem hier gesagt wird, wohl dem? Man könnte dieses Wohl dem auch mit anderen Worten beschreiben, wie zum Beispiel, glückselig ist der. Gut dran vor Gott ist der. Oder sogar wirklich glücklich zu beneiden ist der. Wer ist das? Jemand, der einen bestimmten Weg wählt. Manche überschreiben diesen Psalm auch mit den Worten, der Weg des Gerechten. Der Psalm ist keine Anleitung, wie man gerecht wird vor Gott, sondern wenn du gerecht bist vor Gott, dadurch, dass dir deine Sünden vergeben sind und du daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass du ihn angenommen hast, dann beschreibt der Psalm, wie kannst du als Gerechter einen erfüllten Lebensweg gehen. Und der Psalm beschreibt nicht nur einen Weg des Glücklichwerden, ein Leben für den König, sondern er ist auch eine Warnung für uns, eine Aufklärung vor einem gottlosen Weg. Und ich möchte gern 3 Punkte mit euch betrachten. Der Weg zum Leben, wähle das Wort Gottes als Grundlage, erlebe Halt und Fülle, bedenke das Ende. Ja, in den ersten beiden Versen geht es darum, dass unser Lebensweg beeinflusst werden kann. Ja, dass unsere Entscheidungen beeinflusst werden können. Zum einen negativ. Lass mich nochmal Vers 1 lesen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Nicht wandeln nach dem Rat der Gottlosen. Gottlos klingt ja schon fast wie so ein Schimpfwort, aber gottlos ist eigentlich jemand, der lebt, denkt und handelt, als gäbe es Gott nicht. Der denkt, Gott hätte gar kein Recht, in mein Leben hineinzusprechen. Das ist jemand, der gottlos lebt. Und die Bibel klärt auf und sagt, wenn du von so einer Person Ratschläge befolgst, dann erlebst du kein erfülltes Leben. Es geht jetzt hier nicht um Ratschläge, die man sich nicht vom Arzt oder vom Turm Baumarkt abholen darf. Nein, es geht viel mehr, es geht um Lebensratschläge, um deine Lebenswerte. Ja, wer oder was beeinflusst aktuell dein Leben? Welche Person, würdest du sagen, hat aktuell wirklich Einfluss auf mein Leben? Vielleicht die Frage an Teens, Jugendliche. Ja, wem folgst du? Auf wen schaust du wirklich auf? Es ist eine Zeit, wo man vielleicht nicht nur die Eltern als Vorbilder hat, sondern man sucht weitere Vorbilder in seinem Leben. Ja, wer prägt aktuell dein Leben? In der Vorbereitung habe ich mal im Internet, also der KI, habe ich mal nach Rat gefragt. Und ich wollte ein paar Vorschläge zu einem Thema haben. Und diese Vorschläge, die waren alle gottlos. Das waren keine perversen oder irgendwelche Vorschläge, wo man denkt, boah, was schreibt er dahin? Nein, diese Vorschläge, die waren alle egoistisch. Das waren gottlose Gedanken, die mir geraten wurden im Internet. Und die Bibel sagt, wandle nicht nach dem Rat der Gottlosen. Noch tritt auf dem Weg der Sünder. Schlage keine sündigen Wege ein, noch sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Spötter sind in dem Wort Gottes nicht nur Menschen, die sich über andere lustig machen, sind oft Menschen, die über andere Weisheiten spotten. Zum Beispiel den Rat des Vaters nicht annehmen, ja sich selbst für weise halten. Und in Sprüche 3, 5 und 7, das zitiere ich einmal so frei, da finden wir den Hinweis, wo gesagt wird, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, halte dich selbst nicht für weise, fürchte den Herrn. Spötter sind Menschen, die genau das tun. Sie verlassen sich auf ihren Verstand und sie halten sich selber für weise. Man selbst steht, glaube ich, auch schnell in der Gefahr, ein Spötter zu sein, sich selbst für weise zu halten, sich auf den eigenen Verstand zu verlassen. Aber wir kriegen hier quasi eine Aufklärung in dem Psalm, wenn du ein erfülltes Leben haben willst, dann wandle nicht nach dem Rat der Gottlosen, tritt nicht auf dem Weg der Sünder und sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Diese Worte wandle, tritt und sitz, als ich mir diese Anweisungen hier angeschaut habe, dann dachte ich, das ist etwas von etwas Bewusstem zu unbewussten Einvernehmlichkeit. Was meine ich damit? Einen Ratschlag zu befolgen, das macht man ganz bewusst. Man lässt sich beraten und dann entscheidet man sich dafür. Aber wenn man irgendwo sitzt, sich vielleicht prägen lässt von Leuten, von Spöttern, deren Gedanken, deren Werte vielleicht toleriert, irgendwann akzeptiert, etwas übernimmt, das geschieht unbewusst. Die Bibel sagt wohl dem, der das nicht tut, sondern etwas anderes tut, lasst mich Vers 2 nochmal lesen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Ja, wähle das Wort Gottes als Grundlage. Glücklich zu beneiden ist derjenige, der Lust hat am Wort Gottes. Vor einigen Jahren durften wir in einen Hauskreis reinkommen und wir hatten uns das immer vorgenommen, ein Bibelbuch durchzugehen, abschnittsweise, kapitelweise. Wenn wir das Buch durch hatten, hatten wir ein weiteres Buch uns vorgenommen. Und irgendwann hatten wir ein paar Bücher durch aus dem Wort Gottes und dann kam die Überlegung, was machen wir weiter? Und dann haben wir gesagt, lass uns mal gemeinsam ein Buch lesen. Ein gutes Buch, würde ich sagen. Und so haben wir das, wir haben uns immer wieder ausgetauscht im Hauskreis über ein Kapitel aus dem Buch, haben das zu Hause gelesen. Und das war auch gut. Und eines Tages sind wir mit meiner Frau zum Hauskreis wieder gefahren und unterwegs im Auto haben wir geredet, dass wir gesagt haben, boah, wir haben eigentlich wieder Lust auf das Wort Gottes. Darüber mit den anderen nachzusinnen, darin zu forschen, Wahrheiten zu erkennen. Aber wir waren mit dem Buch noch lange nicht fertig. Und so kamen wir zum Hauskreis und irgendwie ergab sich das im Gespräch, dass andere genau das Gleiche am Tag geredet haben, dass die gesagt haben, wir hätten gedacht, wir haben eigentlich wieder Lust hierauf. Lust zu haben am Wort Gottes ist ein großes Geschenk. Ja, ich bin dankbar für eine Gemeinde, die Gott geschenkt hat. Wir dürfen gemeinsam Lust am Wort Gottes erleben. Angefangen in Kinderstunden, durch Predigten, durch Bibelarbeiten, Hauskreisen. Ja, aber wir können ganz persönlich auch Lust am Wort Gottes erleben. Und ich glaube, Gott muss uns aber immer wieder daran erinnern. Und deswegen schenkt er uns auch diesen Psalm, dass wir in der Gefahr stehen, sein Wort zu vergessen. Aber er sagt, glückselig ist derjenige, der Lust hat an seinem Wort und daran forscht. Ja, wähle das Wort Gottes als Grundlage. Mach es vielleicht praktisch, dass du heute betest zu Gott, bekennst, wenn es der Fall ist, dass du sagst, ich habe keine Lust mehr gehabt an deinem Wort, aber ich will Lust wieder an deinem Wort haben, ich will darüber nachsinnen. Glückselig, der Vers geht noch weiter, der über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Ja, es ist nicht irgendein Gesetz, sondern es ist sein Gesetz. Es ist das Wort Gottes. Es ist die Bibel. Und vielleicht fragst du dich manchmal, ich wünschte gerne, dass Gott zu mir spricht. Dann musst du dieses Buch nur aufmachen. Das sind seine Worte. Dann spricht Gott. Jemand hat es sich mal zur Gewohnheit gemacht, dass wenn irgendwo die Bibel gelesen wurde, dann wurde er ruhig, wenn er gehört hat, dass das Wort Gottes gelesen wurde, weil er gesagt hat, ich will hören, was Gott sagt. Tag und Nacht darüber nachzusinnen. Das heißt, dass das Wort Gottes nicht nur 10 Minuten am Tag reden soll, sondern dass es unser Leben ganzheitlich beeinflussen soll. Es ist zur Grundlage wird unseres Lebens. Tag und Nacht ist uns beeinflusst. Ja, welche ganz praktischen Auswirkungen hat das Wort Gottes auf mein Leben? Kannst du sagen, ich lebe einen Lebensweg, wo die Grundlage das Wort Gottes ist? Meine Entscheidungen beeinflusst, meine Werte bestimmt, vielleicht auch mein Handeln gegenüber meinem Nächsten, meinem Partner, sogar vielleicht meine Erziehung bestimmt. Vielleicht hast du darüber noch nie nachgedacht. Wir haben eine Hilfe. Anfang Juli haben wir ein Tagesseminar, Charaktererziehung. Und ich glaube, da wird es fundiert auf das Wort Gottes gehen. Charaktererziehung fundiert auf dem Wort Gottes. Melde dich da an, wenn du sagst, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Dass die Wort Gottes, dass das die Grundlage auch meiner Erziehung sein soll. Da bekommen wir Hilfe. Ja, wünschst du dir einen erfüllten Lebensweg zu gehen, dann mache das Wort Gottes zur Grundlage deiner Werte. Bete, dass Gott dir Lust schenkt an seinem Wort. Sinne darüber nach. Ja, der Weg zum Leben. Wähle das Wort Gottes als Grundlage. Und was resultiert daraus? Erlebe Halt und Fülle. Wir lesen in den nächsten zwei Versen, 3 und 4, von zwei ganz verschiedenen Vergleichen. Auf der einen Seite ist ein Baum, der gepflanzt ist. Und wenn etwas gepflanzt ist, dann hat es Halt. Erlebe Halt. Wenn wir gegründet sind im Wort Gottes, erleben wir Halt auf unserem Lebensweg. Ich habe dieses Jahr einen Baum aus unserem Garten ausreißen wollen. Der hatte guten Halt. Der war verpflanzt. Der war gar nicht so hoch, aber es dauerte eine Zeit, bis der draußen war, weil er einen starken Halt hatte. Und so ist jemand, der das Wort Gottes zur Grundlage seines Lebens macht, der erlebt einen starken Halt auf seinem Lebensweg. Auf der anderen Seite, in Vers 4, lesen wir nicht so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Ja, was ist Spreu? Einige von euch würden das wahrscheinlich besser erklären als ich. Aber Spreu ist quasi die Hülle eines Korns. Es ist das Abfallprodukt. Wenn man Weizen drischt, dann entstehen Körner und Spreu. Und die Hülle, das ist der Spreu, das ist das Abfallprodukt. Und wenn man sagt ja auch, die Spreu vom Weizen trennen, wie hat man das gemacht? Man hat da draufgeschlagen, dass sich das voneinander löst. Und man hatte das zum Beispiel in einem Korb und dann hat man das hochgeworfen, die Spreu und die Körner. Die Körner, die haben Gewicht, die sind wieder zurückgefallen. Spreu verweht vom Wind, der fällt nicht mehr zurück, sondern der hat keinen Halt. Spreu ist haltlos, es ist unnützes Material, es wird vom Wind verweht. Ja, wie geht es dir, wenn ein Wind durch dein Leben weht? Wenn vielleicht Lebensstürme durch dein Leben wehen, herausfordernde Zeiten in deinem Leben sind, bist du gegründet dann in dem Wort Gottes, dass du dir die Wahrheiten aus dem Wort Gottes immer wieder vor Augen holst? Oder reicht ein leichter Wind, dass du fällst? Wir als Gläubige erleben auch immer wieder Herausforderungen. Und Spurgeon sagte mal, die Prüfungen der Gläubigen sind ein kräftiger Mutterboden, darin Gottes Pflänzlein gedeihen und reiche Frucht bringen kann. Ja, wir erleben Prüfungen, aber Gott will uns einen Halt schenken, dass wir als sein Pflänzlein gedeihen und Frucht bringen können. Und das ist auch der zweite Aspekt in diesem Vergleich. Erlebe Halt, aber auch Fülle. Dieser Baum, der hier beschrieben wird, das ist kein kranker Baum, sondern ein prächtiger Baum. Ein Baum voller Fülle. Er wird versorgt mit Wasser an Wasserbächen. Er bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Habt ihr so einen Baum vor Augen? Laubbäume, die werfen im Herbst ihre Blätter ab. Warum tun die das? Ein Hauptgrund ist, dass sie Schutz vor Wassermangel im Winter, oder es ist ein Schutz vor Wassermangel im Winter. Und ganz einfach erklärt, im Winter passiert es so, der Boden, der gefriert, und dadurch können die Wurzeln weniger Wasser aufnehmen. Und hätte der Baum jetzt seine Blätter im Winter noch dran, dann würde die ganze Zeit Wasser verdunsten durch die Blätter. Es kommt aber nicht von unten nach. Und wenn ein Baum ja ohne Blattabwurf wäre, dann würde er im Winter vertrocknen. Wir lesen hier nicht von einem ausgetrockneten Baum, sondern ein Baum voll Fülle. Weil er durchgehend Wasser erhält, wirst du gestärkt durch das Wort Gottes. Und deswegen kann dieser Baum Frucht bringen und seine Blätter verwelken nicht. Ähnlich wie es ist im Regenwald. Also da sind die Bäume die ganze Zeit immer grün, weil es dort genug Wasser gibt und auch Wärme gibt. Ja, erlebe Fülle dadurch, dass dein Leben gegründet ist im Wort Gottes. Als ich diesen Text durchgegangen bin, musste ich an Johannes 15 denken. Es ist eine Situation, Jesus ist kurz vor dem Tod, dass er gekreuzigt wird und er ist mit seinen Jüngern zusammen und dann gibt er ihnen nochmal wichtige Dinge weiter und er erzählt ihnen auch einen Vergleich und sagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Was will Jesus damit sagen? Er sagt, sein Ziel ist, das finden wir in Vers 11, ich lese die Verse jetzt nicht ganz vor, aber er sagt, ich sage das zu euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. In dem Psalm lesen wir hier: Wohl dem. Das Ziel ist, dass wir ein Leben für den Herrn führen können, was glückselig ist. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Mein Ziel ist, dass ihr Freude erhabt in eurem Leben. Und was mussten sie tun? Er sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Was müssen die Reben bekommen? Sie müssen gestärkt werden durch den Weinstock. Und dann das Ziel, was er ihnen sagt, ist: Bleibt in mir. Das ist eure Aufgabe. Das sagt er mehrmals in diesen Versen. Bleibt in mir. Habt Halt in mir. In dem Psalm finden wir den Vergleich: Sei gegründet in dem Wort Gottes. Und Jesus sagt: Wenn ihr in mir bleibt, was ist die Konsequenz? Ihr werdet Frucht bringen. Ihr werdet richtig schöne Reben sein. Und in dem Wort Gottes oder in dem Psalm 1 lesen wir: Wir sind dann wie ein Baum, der seine Frucht bringt. Das Ziel von Jesus oder was er den Jüngern gesagt hat, war nicht: Ihr sollt Früchte bringen und dann bleibe ich bei euch. Dann werde ich euch akzeptieren. Das nicht. Er hat gesagt: Bleibt in mir. Und was danach ganz automatisch erfolgt, ist, dass ihr Früchte bringt. Aber wenn ihr nicht in mir bleibt, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, dann seid ihr wie Weinreben, die keine Frucht bringen, dann werdet ihr weggeworfen. Und so lesen wir das hier auch in dem Psalm: Die Gottlosen, die werden nicht bestehen. Ja, der Weg zum Leben, wähle das Wort Gottes als Grundlage, erlebe Halt und Fülle, aber bedenke das Ende. Lasst mich nochmal die Verse 5 und 6 lesen. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ja, die Gottlosen, die haben keinen Bestand. Ihr Weg, der führt ins Verderben. Die Bibel, die ist hier ganz klar. Die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht, die keinen Halt haben. Und deswegen haben sie keinen Bestand. Jesus sagt in Matthäus 7, die Verse 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Ja, bedenke das Ende. Viele nehmen diese Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, nicht an. Jesus sagt: Geht ein. Und er kann diese Einladung aussprechen, weil er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Ja, wohin führt dein Weg? Bedenke das Ende. Sünder werden nicht bestehen in der Gemeinde der Gerechten. Sie gehören also nicht zur Gemeinde der Gerechten, also zu denen, die mit Gott leben, ihm vertrauen und sich an seinem Wort ausrichten. Das klingt vielleicht schon so ein bisschen hochnäsig: Oh, wir sind die Gerechten und die anderen sind die Gottlosen. Nein, es geht nicht um perfekte Menschen, die etwas Besseres sind, sondern um Menschen, die aus Gottes Gnade gerecht gesprochen sind und sich an ihm orientieren, an ihm den Halt erleben. Ja, ihr Weg führt zum Leben, weil der Herr den Weg kennt, der Gerechten. Er achtet auf ihn. Ist das nicht eine Ermutigung für uns als seine Nachfolger? Gott achtet auf unseren Weg und der Weg endet in der Ewigkeit bei ihm, weil Gott die Seinen kennt. Wir sind vor kurzem als Familie zum Hermann hochgewandert, nicht von uns zu Hause, aber ein bisschen näher dran. Und dann auf dem Rückweg sind wir den Weg gegangen. Und man kann, ja, wenn man Berge runtergeht, geht man meistens solche Wege. Und man kann da auch entspannt weitergehen. Und man hat aber auch durch den Wald gesehen, man kann hier eine Abkürzung nehmen. Und meine Frau wollte mit einer unserer Töchter den normalen Weg weitergehen. Ich dachte, ich wäre schlau. Ich nehme mit unserer anderen Tochter und unserem Sohnemann die Abkürzung. Ich hatte das Ende nicht gesehen. Meine Frau ist sicher und entspannt angekommen. Wir mussten am Ende durch ziemlich dichtes Gestrüpp. Und ich hatte unseren Sohn auf dem Arm. Wir haben uns da irgendwie durchgequetscht. Er hat einige Kratzer davon getragen. Er fing an zu weinen, unser Ende war nicht so gut. Es ist vielleicht nur ein ganz kleiner Vergleich von dem, was das Wort Gottes hier sagt. Das Ende der Gottlosen ist kein gutes Ende. Ihr Ende ist Verderben. Das Ende der Gerechten ist die Ewigkeit. Ja, Gott achtet auf dich. Er will, dass du ein Leben führst für den König, was glückselig ist. Deswegen schenkt er dir sein Wort. Sei gegründet darin, erlebe dadurch Halt und Fülle, ja, damit du sicher und wohl glücklich deinen Lebensweg bis in die Ewigkeit gehst. Amen.